Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Heute sprechen wir über Budokon-Yoga. Klingt ausgefallen? Ist es auch. Viel Spaß beim Zuhören.
Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde dein Yoga.
Herzlich willkommen, liebe Laura, in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf, liebe Jule.
Schön, dass du hier bist. Erzähl uns doch vielleicht mal ganz kurz, wer du so bist.
Ja, ich bin Laura Rudolf und ich bin Yoga-Lehrerin jetzt seit fast 20 Jahren. Ich habe ein eigenes Yoga-Studio, das LR Yoga im Siegerland, und jetzt seit 6 Jahren unterrichte ich Budokon-Yoga.
Ja, also Budokon-Yoga, darum geht's ja heute. Das hat schon einen recht eigentümlichen Namen und vielleicht erfahren wir ja auch gleich, was es damit so auf sich hat. Vielleicht fangen wir mal damit an. Was bedeutet denn dieser Name?
Ja, also Budokon, das setzt sich zusammen aus den japanischen Silben Bu für Krieger, Do, Weg, und Kon, das ist der Geist. Man könnte also sagen, der Weg des Kriegergeistes.
Aha, was können wir uns darunter vorstellen?
Ja, also erstmal Cameron Chain, das ist ein Amerikaner, der hat das 2001 so circa entwickelt das auch immer noch ein bisschen weiter. Inzwischen seine Frau, die Milane, entwickelt auch noch mit. Aber hauptsächlich setzt sich das Budokon aus 6 Säulen zusammen.
Ja, aber was ist denn der Kriegergeist? Also wo, also, oder sind das die 6 Säulen, um die es jetzt geht?
Nein, das große Ganze.
Das große Ganze.
Das große Ganze, genau. Eben diese 6 Säulen, ja, setzen sich so zusammen und bilden so den Kriegergeist.
Ah ja, okay.
Oder den Weg des Kriegergeistes. So.
Ja.
Und zwar das Erste, das ist die Bewegung. Also Yoga, Mobility, Calisthenics, Animal Locomotion,
und spannend.
Jujutsu.
Was ist denn Animal Locomotion? Das Animal klingt nach so einem Comic.
Ja, das sind, das sind tatsächlich wie Nachahmungen von Tieren, also wie Tiere laufen.
Aha.
Ein Schimpanse, Gepard, Gorilla, Giraffe, Krokodil.
Ja. Also so im Vierfüßlergang über die Matte?
Zum Beispiel.
Ah.
Ganz genau. Mit Springen eben auch, ne? Mhm. Oder halt wie ein Schimpanse durch die Gegend läuft. Dann gibt es den Spinning Monkey, das ist zum Beispiel wie ein Radschlagen, nur seitlich und aus der Hocke heraus.
Ach so, ja, aha.
Ja, genau, also das ist die erste Säule.
Ja.
Dann haben wir die zweite Säule, das Mindset. Das heißt also, dass man Dinge kritisch hinterfragt, negative Glaubenssätze aufspürt und die dann auch auflösen kann.
Mhm.
Ja, solche Sachen, dass man sich damit beschäftigt.
Und was hinterfragt man da für Dinge? Also das, was man auf der Matte macht oder sein komplettes Leben oder?
Nein, aber jeder hat ja irgendwas, womit er sich beschäftigt. Irgendein Thema, was ja ihm nicht besonders förderlich ist vielleicht im Leben. Und um das loszuwerden, ne? Seine negativen Glaubenssätze, die man so hat.
Ja, oder auch sowas, also, wenn man weiß, dass man sich nicht so gut ernährt oder zu viel Fernsehen guckt.
Wenn das für einen ein negativer Glaubenssatz ist, wahrscheinlich schon, aber um Ernährung geht's tatsächlich auch noch, ganz genau.
Ah.
Aber die dritte Säule, das sind die Emotionen, die entstehenden Gefühle, ja, wenn man sich eben mit dem Mindset beschäftigt, wie man die wahrnehmen kann, annehmen kann und im Idealfall negative Gefühle halt eben auch auflösen kann.
Ja.
Die nächste Säule, das sind Beziehungen. Also wie gehe ich mit mir selber um? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Kann man da noch an sich arbeiten? Gibt es da noch irgendwas? So, dann, was wir schon angesprochen haben, die Ernährung. Aber es ist nicht vegan oder vegetarische Ernährung, sondern hier stehen die ethischen Aspekte im Vordergrund. Also wie wurde das Lebensmittel produziert, was ich esse?
Okay.
Ja, also ist das Biofleisch zum Beispiel oder ist alles nachhaltig, ja, regional und so weiter. Ja, also dass man eben da quasi positive Lebensmittel isst und eben nicht Haltungsform 1 oder 2.
Ja, auch so ein bisschen umweltbewusster und tierwohlgerecht. Genau.
Ganz genau. Das ist dann nämlich der 6. Aspekt, die Umwelt.
Ah, okay.
Die gehört eben auch mit dazu. Und da ist halt die Frage, was können wir tun, um eben nachhaltiger zu sein? Können wir Müll reduzieren? Und dann natürlich auch so Fragen, sind wir vielleicht doch ein bisschen konsumgetrieben? Ja, solche Sachen. Und dieses ganze große Konzept, das ist eben Budokon selber.
Und der das erfunden hat, war der vorher im, also ist das eine japanische Kampfsportart oder sowas, woher das kommt? Oder hat er das vorher auch geübt? Oder wie kommt man denn jetzt von dem Kriegergeist zum Yoga?
Also er selber kommt aus der Martial Arts. Er hat Jujutsu gemacht und hat das dann auch unterrichtet. Und eine Freundin von ihm hat ihn mit zum Yoga genommen, zu Shivaria. Und das hat ihn auch sehr fasziniert. Und dann hat er auch mit Yoga begonnen und hat dann in einem Dojo unterrichtet und hat Aufwärmtechniken aus dem Jujutsu und Yoga kombiniert. Und so ist dann das Budokon entstanden, das Budokon-Yoga. Das hatte zuerst noch keinen Namen, aber er hatte einen japanischen Freund und dann haben sie überlegt, wie das Ganze denn heißen könnte. Und so sind sie dann auf Budokon gekommen.
Spannend.
Ganz genau. Und dann hatte die Sache einen ganz tollen Namen, einen sehr treffenden Namen, wie ich finde.
Ja, wenn man die Bedeutung kennt, dann klingt's gut, ne? So anfänglich klingt es doch etwas außergewöhnlich.
Außergewöhnlich und ein bisschen fremd, ja.
Ja.
Aber ich finde auch so das ganze Konzept eben von diesen 6 Säulen beinhalten ja das, was wir ja heutzutage wirklich brauchen.
Ja. Und wie übt man das dann auf der Matte? Also es gibt ja davon sicherlich Dinge, die man auch eher so in seinem Alltag integriert, ne? So das Umweltbewusstsein oder die Ernährung und das Tiergerechte oder. Aber was genau macht man dann auf der Matte?
Ja, also wenn wir jetzt das Budokon Yoga nehmen daraus, ja, aus dem ersten Feld, das hat einmal die Kraft, den Zweck, Muskeln aufzubauen, dann das Herz-Kreislauf-System zu stärken und die Beweglichkeit der Gelenke zu verbessern.
Ja? Das macht man quasi mit der Bewegung, mit der ersten Säule.
Ganz genau, mit einem Teil von der ersten Säule. Da gehört ja Mobility auch noch dazu und Calisthenics und Jujutsu. Aber eben im Budokon-Yoga haben wir diese 3 Sachen. Dafür ist es konzipiert worden, eben für mehr Muskelkraft, Herz-Kreislauf-System und die Beweglichkeit der Gelenke. Was es ist körperlich sehr anstrengend.
Ah, okay.
Und man muss auf jeden Fall mental immer bei der Sache sein. Also mal auschecken zwischendurch, das geht nicht, weil man merkt das sofort, man hat dann einen kleinen Fehler gemacht oder man ist sofort unzufrieden, weil man doch nicht das Beste gegeben hat.
Aha.
Also wenn man sich yogen lassen möchte, dann ist eine andere Richtung besser. Aber wenn man wirklich an sich arbeiten will und noch mehr Kraft reinbringen möchte und wirklich, ja, das Englische show up, ja, wenn dich erklärt das richtig gut, ja, also wenn man das möchte.
Man muss richtig präsent sein.
Dann, genau, dann ist man, ja, man muss vollkommen da sein. Ganz genau.
Und was macht das so anstrengend? Also körperlich oder jetzt mental?
Also einmal der körperliche Aspekt während dieser Serie, das ist eine Serie aus 7 Teilen und die ist ein kompletter Flow, ja. wenn man den durchgeht oder auch Teile davon, die sind ziemlich anstrengend und da resultiert unweigerlich geistige Arbeit raus und die stärkt dann den Geist, also stärkt wirklich Körper und Geist.
Alles okay, beides. Und es strengt auch beides an.
Genau, es strengt beides an, weil du halt eben nicht auschecken kannst zwischendurch mal. Ja. Zum Entspannen ist hinterher die Endentspannung Shavasana da. Die gibt's auch.
Ja, und während man da seine Übungen macht, also worauf konzentriert man sich da so besonders, wenn du das so hervorhebst, dass man da nicht einfach mal so ein bisschen wie Gedanken verloren durch einen Sonnengruß fließen kann?
Ja, also es ist wichtig halt, dass dieser Flow ohne Pause ist. Mhm. Und der Übergang von der Asana zur anderen, der ist genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger als die Asana selber. Ja, du gehst einfach, du fließt in diese Asana rein und in dem Moment, wo du sie in ihrem Maximum hältst, kommst du auch schon wieder zurück.
In die nächste rein.
Genau, auf dem Weg in die nächste.
Ah ja.
Genau, man ist also wirklich tatsächlich auf einem Weg, auf einem permanenten Weg. Und das ist ja genauso wie im normalen Leben. Das Leben ist auch ein Flow.
Ja, aber da kann man mal auschecken, ne?
Ja, aber ist auch schade um die Zeit.
Damit so, man kann sich doch mal schön auf die Terrasse setzen, mal die Füße hochlegen.
Das stimmt, das stimmt. Aber das gehört ja nun auch zu einem bestimmten Teil des Flows dazu.
Ja, das stimmt. Ah ja, also wer findet denn dann da so in deine Stunden? Für wen sind die denn dann so geeignet? Das klingt ja jetzt ein bisschen so, als wären Menschen, die vielleicht Einschränkungen haben, vielleicht irgendwie Schmerzen irgendwo am Körper, da nicht so richtig, oder?
Also wenn man jetzt einen Bandscheibenvorfall hatte zum Beispiel und der ist noch nicht ganz ausgeheilt, dann ist man vielleicht nicht besonders gut dort aufgehoben in einer Stunde. Ne? Wenn man sich aber, ja, wenn man sich anstrengen möchte, wenn man an sich arbeiten möchte, dann ist man in dieser Stunde richtig. Ja, wenn man aber eher das Gefühl hat, nee, ich brauche heute Yin und ich möchte mich wirklich einfach nur tragen lassen und ich möchte nicht denken und so, dann ist die Stunde an dem Tag nichts.
Und wie alt sind die Menschen in deinen Stunden?
Die Jüngsten, das sind aktuell tatsächlich Teenager, aber die Ältesten, die sind Anfang 70. Das finde ich total cool, dass sie das trotzdem noch machen.
Und ja.
Die sind so begeistert und fasziniert von diesem Flow, von der Kontrolle, die man in den einzelnen Asanas auch hat über den Körper. Und ja, sie sehen auch, wenn man das regelmäßig übt, wie viel Kraft man bekommt.
Ja, das ist ja in jedem Alter irgendwie ganz gut zu haben, ne? Also gerade vielleicht, wenn man älter wird und weniger gemacht hat, vielleicht auch.
Ja, auf jeden Fall. Das ist immer wichtig, genug Kraft zu haben.
Also für die Körperspannung wahrscheinlich genauso wie für die Koordination, oder?
Ja, du trainierst alles. Also so eine Stunde, wie die jetzt zum Beispiel abläuft, wenn jetzt Einsteiger da sind und ich habe mir jetzt vorgenommen, wir üben zum Beispiel einen Übergang von der Bootposition in die Rückenlage.
Hier. Erklär uns mal kurz das Boot. Das weiß Boot? Vielleicht nicht jeder.
Ah ja, du sitzt auf dem Boden, hast deine Beine angehoben, zuerst die Unterschenkel angewinkelt, die Arme nach vorne ausgestreckt, also eine Bauchmuskelübung. Und dann wäre der nächste Schritt zum Üben, die Beine lang auszustrecken und die Arme aber trotzdem in der Luft zu halten. Und da wir im Budokon alles auch immer rückwärts wieder üben, würdest du als nächstes deine Beine wieder anwinkeln, würdest aber immer noch in dem Boot bleiben. Das heißt, deine Unterschenkel bleiben in der Luft. Dann streckst du sie wieder aus und dann winkelst du sie wieder an.
Okay.
Der nächste Schritt dazu wäre dann, wenn deine Beine ausgestreckt sind, streckst du deine Arme nach vorne aus, bringst deine Arme vor den Körper, kippst das Becken und rollst dich ganz langsam auf den Rücken.
Dabei immer noch schwebt alles, außer der Po.
Genau. Dabei zeitgleich streckst du deine Beine aus, sodass deine Beine und dein Rücken gleichzeitig auf dem Boden ankommen.
Ach, wie so, als würde man ein Taschenmesser aufklappen.
Genau, und dann klappst du es wieder zu.
Ach, du liebe Zeit. Und alles ganz langsam, oder
ganz
was?
Ist genau.
Ist das der Grund, warum es so anstrengend ist?
Mhm, ganz langsam und kontrolliert.
Ah.
Und dann klappst du es wieder auf. Und wenn du Lust hast, klappst du es nochmal wieder zu. Ja? So, und von da kommt dann der nächste Schritt. Wenn du in der Rückenlage bist, streckst du deine Arme über den Kopf aus und bringst deine Beine gestreckt nach oben und dann hinter den Kopf in den Flug, also so, dass deine Füße hinter dem Kopf sind.
Okay, das klingt jetzt aber auch schon ein bisschen nach fortgeschritten. Also erstens kann vielleicht nicht jeder seine Beine dann gestreckt anheben und sich dann noch so weit einrollen, dass die Füße hinterm Kopf ankommen. Also muss man dann doch schon ein bisschen Vorerfahrung haben für so eine Budokon-Yoga-Stunde?
Das wäre ja zum Beispiel ein Teil, den man darin üben kann.
Ja, aber wenn man seine Füße denn nicht hinterm Kopf legen kann?
Dann, das ist ja nicht so schlimm. Also,
ach so,
das kommt ja mit der Zeit kommt das. Aber das ist so das Ende von dieser Position. Es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man die Füße nicht hinter dem Kopf ablegen kann. Sportler haben das sowieso eher, dass die dann in der Luft schweben. Und im Jujutsu gibt es auch eine Technik, da sind die Beine auch angewinkelt, dann so in der Luft, so als Verteidigungsposition, um wieder rauszukommen. Und da alles miteinander verknüpft ist in dem Budokon, oder Budokon-Yoga ja eben auch, dass eben Tanzen, Jujutsu, Yoga und Martial Arts, diese Elemente sind alle in dem Flow enthalten.
Gibt es denn quasi außer dem Bandscheibenvorfall, also so ernsten Verletzungen, gibt es denn Sachen, wo du sagen würdest, also weiß nicht, kann man so eine Stunde mitmachen, wenn man jetzt zum Beispiel so ein bisschen Schulterschmerzen hat, aber da hat man jetzt keine OP vor und hatte auch keine gehabt oder das Knie tut immer mal weh oder, also Leute haben ja öfter mal so ein bisschen Einschränkungen oder Rückenschmerzen ist ja auch sowas weit verbreitetes. Können die denn mit so Geschichten sowas Anstrengendes mitmachen oder gibt es für die dann irgendwie angepasste Varianten oder, also ich frage mich gerade, wieso jemand in so eine Stunde einsteigt, der quasi nicht fit ist. Oder ist das für den dann kein Einsteigerkurs?
Wenn jetzt jemand Rückenschmerzen hat oder es ab und zu schon mal im Knie zieht oder in der Schulter, dann ist ja nicht immer gesagt, dass direkt mit dem Skelett was nicht in Ordnung ist oder dass mit dem Knie was nicht in Ordnung ist, sondern dass muskuläre Verspannungen sein können. Und das ist dann genauso wie bei anderen Sportarten auch, dass man das damit verbessern kann, dass die Muskelkraft sich dann mit der Zeit so aufbaut, dass diese Verspannungen und Schmerzen verschwinden. Also ich kenne niemanden, der regelmäßig Budokon macht, der Rückenschmerzen hat.
Aber hat er auch mit Rückenschmerzen angefangen, ist die Frage.
Gibt es durchaus.
Ja.
Gibt es durchaus, Leute. Also häufig sind ja wirklich Rückenschmerzen eher kommen von zu viel und zu langem Sitzen oder von ungünstigen anderen Tätigkeiten, ne? Dass man vielleicht den ganzen Tag stehen muss oder man muss ständig mit den Armen oben über Kopf arbeiten. Ja? Maler und muss immer über Kopf arbeiten, dann hast du ja auch sehr schnell Schulter-Nacken-Verspannungen.
Ja, das stimmt. Ja? Okay.
So, und das sind dann eben ja auch eher, dass die Körpervorderseite da etwas verkürzt ist und die Rückseite nicht so aktiv und nicht so kräftig ist. Und das gleicht sich damit aber wunderbar aus. Derjenige, was er mitbringen muss, ist, wenn er kommt, den Willen, da was zu verändern und zu verbessern.
Okay, ja. Und wie baut sich, also du hast vorhin erzählt, es gibt 7 Teile in der Yogastunde. Was sind denn das für Teile?
Also diese 7 Teile, das sind 6 verschiedene Sektionen in dem kompletten Flow. Wenn man das zusammen durchmachen würde, das dauert ungefähr 1,5 Stunden, aber ohne Pause dann. Und in einer Yogastunde, dann suche ich mir, oder auch in einem Workshop, dann suche ich mir 1 oder 2 von diesen Sequenzen aus, teilen in diese kleinen Häppchen, wie ich das vorhin erzählt habe, mit dem Boot. Aber wir starten mit einer ganz normalen Aufwärmung, wie man das im Vinyasa-Yoga auch kennt. Und Dann kommen diese kleinen Häppchen, dann hängen wir das aneinander, diese einzelnen kleinen Häppchen. Dann kommt ein Cooldown und Shavasana.
Mhm.
Also ist vom Prinzip her der Aufbau auch wie bei einer Vinyasa-Stunde, aber wir haben eben die Elemente, die in dem Flow vorkommen, die wir dann eben nutzen in der Stunde.
Hm. Und das Geheimnis ist quasi diese Langsamkeit, oder?
Genau. Die Langsamkeit und die Kontrolle über die Bewegung, dass du eine Bewegung sowohl vorwärts als auch rückwärts machen kannst.
Hm.
Du könntest dir auch vorstellen, du machst den abwärts schauenden Hund und hebst ein Bein nach oben, Down Dog Split, und öffnest deine Hüfte und setzt dann den Fuß hinten rüber über den Kopf, also nicht über den Kopf, aber hinten rüber, dass du dann in Wild Thing ankommst.
Hm.
Und kommst dann den gleichen Weg wieder zurück.
Das sind schon sehr fortgeschrittene Geschichten.
Das ist in dem Fall eine etwas fortgeschrittenere Geschichte, fortgeschrittener als das Boot. Das auf jeden Fall.
Ja.
Aber man wächst mit seinen Aufgaben.
Ja. Ah, okay. Also du würdest jetzt quasi sagen, für jeden ist das geeignet, der ein bisschen Kraft aufbauen möchte und ein bisschen vielleicht auch Kontrolle über sein Leben haben möchte?
Genau, ganz genau. Der fasziniert ist von Bewegung, und ja, jede Reise fängt mit dem ersten Schritt an. Also das ist jetzt zum Beispiel was, das würde ich jetzt auch nicht in einer ersten Stunde machen.
Okay.
Sondern es gibt genug andere Teile, die man machen kann. Und man kann alles immer so machen, dass nicht nur Anfänger, sondern auch Fortgeschrittene in dieser Stunde sein können. Denn wenn jeder immer sein Bestes gibt, ist es immer für alle anstrengend.
Hm. Ja, das stimmt. Ja.
Ja, was dann vielleicht, was man noch sagen kann, ist, also wenn man mit dem Budokon-Yoga angefangen hat, dann merkt man ganz schnell, dass man mehr können möchte. Also dass man Liegestütze richtig machen können möchte. Mhm. Dass man feststellt, oh, ich möchte Chaturanga. Also wenn ich den Liegestütz halb gemacht habe, schwebe quasi noch in der Luft. Ich möchte das halten. Ich möchte aus einer stehenden Vorbeuge in Chaturanga nach hinten zurückspringen können, und zwar in Zeitlupe.
Ach du liebe Zeit. Ja. Das ist also alles möglich.
Ja, es ist alles möglich, genau. So, und ja, und dann merkst du richtig auch bei Leuten, von denen du vorher gedacht hast, oh, ob das wohl was wird, ja, aber dann merkst du richtig, wie der Ehrgeiz da kommt und dass sie dann fragen, was kann ich zu Hause noch machen?
Oh.
Ja, und dass sie dann sogar anfangen, okay, ich fange mit halbem Liegestütz an. Und ja, und wie komme ich denn jemals an so einen Handstand? Und ja, wie? Du kannst tatsächlich hier so einen Liegestütz an der Wand, so im Handstand, oh, das will ich auch können. Und ja, also dieses Feuer, das entsteht richtig gut und richtig schnell. Da bin ich jedes Mal begeistert.
Ja, also es ist so ein bisschen was für ehrgeizige Menschen.
Es weckt definitiv auch den Ehrgeiz. Ja?
Ach so, also auch für Menschen, die
keine Ahnung. Es weckt den noch mehr.
Ja.
Ja gut, also wenn man jetzt nicht so ein Gewinnertyp ist, sag ich jetzt mal. Ja. Oder wenn man sagt, ach nein, das ist alles nicht so wichtig und auch die anderen können das ruhig alles machen. Für die ist das, glaube ich, nicht so ganz dann das Richtige, weil die werden das versuchen und dann wird das doch nicht so gehen und dann, ach ja, das ist nicht so schlimm.
Hm, okay.
Ja? Also die werden nie an das Ergebnis kommen.
Okay, was ist denn das Ergebnis?
Das Ergebnis ist zum Beispiel, wenn du aus der stehenden Vorbeuge in Zeitlupe in Chaturanga springen kannst.
Okay, also eine sehr kontrollierte und kraftvolle Übung.
Genau.
Ja.
Wenn du alles mit Kontrolle und mit Kraft tun kannst und dabei immer im Hier und Jetzt bist.
Ja, heißt das denn so, wenn ich mir das so vorstelle, ich würde so eine Übung machen, dass ich quasi die Übung an jeder Stelle stoppen könnte?
Genau.
Ah ja, krass. Weil ganz wenn ich springe, genau, kann ich ja nicht aufhören in der Luft, ne?
Also so von ja, der, wenn ja, du ja, aber ja, wenn du langsam unterwegs bist, schon. Also nun, es ist jeder an unterschiedlichen Stellen dieser Meisterschaft, mhm, ja, aber wenn du dir ja den Cameron und die Melaine anschaust, das ist schon Wahnsinn, was so alles geht.
Grenzt das schon an Akrobatik?
Ich glaube, dieser Teil jetzt noch nicht, aber es gibt ja noch den Teil Mobility im Budokan Yoga und da sind auch Teile aus Akrobatik mit dabei.
Okay.
Also da sind schon Sachen bei, die, dafür muss man schon sehr sportlich sein und auch wirklich jeden Tag die Zeit haben, 2-3 Stunden zu üben.
Boah, das ist aber ganz schön lange.
Ja, das muss also man das ja ist dafür, ja, ja, aber beim Budokan Yoga ist das nicht so.
Okay. Das ist ja sehr beruhigend. Was würdest du denn sagen, wie oft man das so in der Woche üben sollte, damit man gute Effekte erzielt?
Wenn du Feuer gefangen hast, dann willst du es jeden Tag tun.
Ach, okay.
Von ganz von alleine.
So eine Art Zähneputzen.
Ja, ganz genau. Ja, also man ist schon einmal, zweimal in der Woche ist man schon mit dabei.
Ja.
Also ich habe jetzt einen Kurs, den ich angefangen habe. Da kommen immer noch ein paar dazu. Jetzt ist der Kurs aber auch ausgebucht. Und wir gehen jetzt das zweite Mal in die Verlängerung, weil für die Teilnehmerinnen überhaupt gar keine Frage war, damit jetzt wieder aufzuhören.
Ja, schön. Also wer einmal Feuer gefangen hat, der bleibt dann meistens auch dabei.
Ganz genau. Ja, weil das ist einfach eine sehr coole, formvollendete Richtung.
Ja, also und wie kriegen wir die Leute jetzt in diese Yoga-Richtung? Was könntest du sagen?
Also das Budokan-Yoga könnte man auch sagen, ist Meditation in Bewegung. Ja, so. Und jeder, der seine Körperkraft und seine Konzentrationsfähigkeit stärken möchte, der sollte es definitiv probieren.
Okay, dann lassen wir das so stehen und hoffen mal, dass es viele Menschen ausprobieren. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Ja, ich freue mich, dass ich da sein durfte. Vielen Dank.
Das war also die Kunst der langsamen und achtsamen und kraftvollen Bewegungen. Wenn ihr mehr erfahren wollt, findet uns bei Instagram. Und ansonsten freut euch auf die nächste Folge. Da geht es um Yoga und Psychedelika. Was ganz Aufregendes. Bleibt gespannt.